Ja, herzlich willkommen heute zu dem Podcast Style Up Your Life, deinem Podcast für ein stylischeres Leben. Und heute habe ich einen richtig stylischen Podcast-Gast mitgebracht, nämlich die liebe Mona. Mona kennt der eine oder andere vielleicht aus TV-Formaten wie Top Model oder Sylvie's The Zoo Model. Mona ist Miss Germany. Ist das richtig? Habe ich das richtig
gesagt? Genau, stimmt. Also ich habe mehrere Miss Germany-Titel, aber beziehungsweise 2018 Miss Grand Germany und letztes Jahr 2019 bei den Top 10 Miss Universe Germany.
Super. Also, ich heiße dich in diesem Namen auf jeden Fall sehr herzlich willkommen in unserem Podcast für ein stylischeres Leben. Und ich musste jetzt wirklich voller Ehrfurcht nach deinen Titeln fragen, denn auch auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass du ja eine Menge Karriere schon gemacht hast in diesem Metier und in diesem Beruf. Wie bist du dazu gekommen? Meine Güte, so eine tolle Karriere.
Das ja, vielen nicht. Dank.
Das wünscht sich anscheinend jedes Mädchen auch und träumt davon, mal Model zu sein. Wer hat das nicht schon mal gespielt? Wann hast du erkannt, das ist der Weg, den ich gehen möchte?
Tatsächlich. Also ich sage immer, if you can dream it, you can achieve it. Also alles, was du dir wirklich vorstellen kannst, das kannst du auch irgendwie erreichen, egal wie schwer es ist. Bei mir ist es ganz wichtig, vielleicht zu wissen, dass Model nicht das gleiche ist wie Misswahlen. Also das verwechseln ganz viele und stecken das irgendwie immer in eine Sparte. Es hat natürlich immer irgendwas mit typisch Ausschauen zu tun, zumindest in den meisten Fällen. Aber es sind tatsächlich zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Bei mir war es so, ich stand schon immer auf der Bühne. Ich habe mit 3 Jahren angefangen zu tanzen. Und das war schon immer so meine Passion. Allgemein hübsch machen, schminken, stylen, tanzen. Und bei mir war es allerdings dann so, dass ich gesundheitlich einige Probleme hatte. Und mit 18 Jahren wollte ich mich eigentlich selbstständig machen mit einer eigenen Tanzschule, habe dann zusätzlich auch noch gemerkt, dass es dann doch noch ein ziemlich hohes Investment ist, einfach mal so eine eigene Tanzschule aufzumachen. Und bin dann tatsächlich ins Network Marketing reingerutscht, wo ja viele am Anfang immer so sagen, oh, Achtung, keine Ahnung. Und ich tatsächlich war am Anfang einer der skeptischen Menschen, die es irgendwie gibt. Also ich habe meiner damaligen Upline das Leben sehr, sehr schwierig gemacht.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz können sie mir was verkaufen und durch die Produkte, long story short, habe ich dann sehr, sehr viel abgenommen und habe mir dann gedacht, hey, dann gehe ich doch wieder in den Modelbereich rein. Und im Modelbereich wiederum habe ich dann Leute kennengelernt, die mich dann so zu den Misswahlen ein bisschen gebracht haben und habe dann einfach gemerkt, hey, da liegt irgendwie meine Passion. Das ist das, was ich wirklich liebe, zu reisen, noch zusätzlich, klar, auch durchs Network, aber eben auch durch die Misswahlen. Und da kam dann eins zum anderen.
Wow, das ist ja aber super. Das ist ja überhaupt gar keine lineare Entwicklung, sondern ein kurvenreicher Weg, und trotzdem bist du heute da, wo du gerne sein möchtest. Du hast eine Passion, die dich nach vorne bringt in deiner Herzensangelegenheit für das Modeln und für das Tanzen, und hast natürlich auch noch einen Business Case für dieses Network Marketing. Jetzt machen wir mal eins nach dem anderen, weil die Community will bestimmt einiges darüber wissen. Ich möchte auf jeden Fall und kann mir vorstellen, dass alle das auch nicht so gut unterscheiden können wie ich, eben Modeln und Misswahlen. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ja, klar, gerne. Also schlussendlich, Modeln ist, glaube ich, das, was irgendwie auch so jeder kennt. Ne? Also es gibt Laufstegjobs, es gibt ganz normale Shootings für irgendwelche Firmen, Kampagnen, was auch immer. Es gibt Imagejobs beziehungsweise Werbevideodrehs, wo du dann zum Beispiel auch Videos drehst fürs Fernsehen oder für eine Kampagne. Gibt ja auch ganz oft so auf Webseiten irgendwie was. Das zählt alles unter dem Bereich Modeln. Und dann gibt es, wie gesagt, diesen Bereich Misswahlen. Bei Misswahlen ist es so, dass du dir einen Titel erarbeiten kannst, beziehungsweise gewinnen kannst, und der zählt dann ein Jahr lang. Das heißt, du hast ein Jahr lang diesen Titel, und in Kombination mit diesem Titel reist du dann entweder, je nachdem, was das für ein Titel ist, in Deutschland oder auch international und vertrittst dein jeweiliges Bundesland, dein Land, deine Stadt, was auch immer das ist, mit ganz vielen anderen Mädels. Und schlussendlich bei den Misswahlen denken immer ganz viele, es geht nur um das Gutausschauen, nur um schöne Kleider anzuhaben, nur um unglaublich krasse Haare und unglaubliches Make-up. Aber ganz, ganz viele wissen zum Beispiel auch nicht, dass die meisten Misswahlen, gerade auch international, immer einen einen gewissen Aspekt haben. Zum Beispiel Beauty with a Purpose bei Miss World. Das heißt, dass die Mädels tatsächlich auch Organisationen mitführen beziehungsweise ihre eigenen Benefizveranstaltungen machen, was auch immer. Also alles im Wohltätigkeitsbereich, was da noch mit reinkommt.
Genau. Verstehe. Unglaublich interessant. Also kann man quasi sagen, wo sich die beiden Themenfelder verknüpfen ist, dass du im Modelbereich tatsächlich auch diese Werbeaufträge bekommst, die dich natürlich wieder in Lohn und Brot bringen. Und auf der anderen Seite so eine Misswahl, der krönende Abschluss oder die Kirsche auf der Sahnetorte quasi ist, einen Titel zu erreichen und wie eine Leistungsschau bei zum Beispiel im Beauty-Business haben wir ja auch im Handwerk ganz viele Meisterschaften und so. Ja, kann man quasi eine Misswahl vorstellen. Ist das richtig?
So würde ich es mir ungefähr vorstellen, genau. Ich glaube, was halt auch noch wichtig ist bei den Misswahlen oder beziehungsweise beim Model-Business, glaube ich, muss man fast nicht sprechen können. Da muss man irgendwie nur performen können vor der Kamera, um das jetzt ganz doof zu sagen. Und bei den Misswahlen, gerade international, hast du halt auch noch viele Interviews auf Englisch, die du dann halt halten musst. Du musst halt dich so ein bisschen in Politik oder Wirtschaft oder was auch immer noch irgendwie mit auskennen. Und da irgendwie noch deinen Teil mit dazu rein, also beitragen können.
Das fand ich eben noch interessant, als du gesagt hast, die führen immer noch eine Organisation mit. Was genau hat dann jeder schon eine Organisation oder wer jetzt sich für so eine Misswahl entscheidet oder qualifiziert, denkt ja, ich brauche jetzt noch schnell eine Organisation, weil das war bis jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste. Stampft man sich das aus dem Kreuz sozusagen oder hat man sowas, so eine Herzensangelegenheit sowieso schon? Und kommt nur auch so in Frage. Ist es also eine Voraussetzung?
Das kommt tatsächlich absolut auf die Wahl drauf an. Also wie gesagt, gerade bei den ganz, ganz großen Wahlen ist es äußerst sinnvoll und nicht nur, dass du da teilnehmen kannst dran, also nicht nur für dich sinnvoll, sondern auch umgekehrt sinnvoll, dass es auch sehr, sehr fair ist, dass alle anderen irgendwie daran teilhaben können, wenn du weißt, was ich meine jetzt.
Ja.
Ist es sehr, sehr gut, eine Organisation zu haben oder zumindest Markenbotschafter vielleicht zu sein oder irgendwas, dich irgendwo mit zu beteiligen, ne? Irgendein Projekt einfach zu haben, was für den guten Zweck ist. Aber ganz ehrlich, wenn die Mädels, also ich denke mal, die meisten schauen das jetzt irgendwie so aus Deutschland an, die wo halt vielleicht sich überlegen, ja, vielleicht mal in Deutschland eine kleinere Wahl oder so zu machen, da braucht man definitiv keine Organisation. Also das ist alles total entspannt. Kauft euch ein schönes Kleid, geht dahin und habt einfach Spaß.
Super. Gut, also für mich würden dann nur Plus-Size-Modelle entgegenkommen und Ü40 oder so.
es gibt tatsächlich, weil das ja auch ganz viele nicht wissen, es gibt ja auch Mrs.-Wahlen und auch Mr.-Wahlen, ne? Und das ist tatsächlich ziemlich krass, weil die meisten Mrs.-Wahlen fangen schon ab einem Alter von, ich glaube, 27 an. 26, 27, echt? Kommt auf die Organisation drauf an. Das heißt, wenn du verheiratet bist, Kinder hast oder über, je nachdem, 26 bis 28 Jahre alt bist, musst du schon in eine andere Sparte schauen, dann kannst du leider nicht mehr bei den Misswahlen mitmachen.
Ah, ist auch interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Absolut.
Ja, gut. Und jetzt ist es mir mal ganz wichtig, als Unternehmerin einer Beauty Lounge und Beauty School zu schauen, wie hat das denn ein gutes Fundament und was sind so deine grundlegenden Basics und vor allen Dingen vielleicht ein paar Geheimtipps, wenn du die preisgibst, wie du deine Modelaufträge bekommst und dich so selbst auch vermarktest. Das ist ja im Grunde genommen in meiner Branche auch eine ganz wichtige Sache. Ich denke, in jeder Branche, sich selber zu vermarkten. Aber bei dir ist es natürlich so, dass das ja natürlich nur darauf basiert, wie du dich vermarktest und das A und O quasi in dem Geschäft und Bereich Modelaufträge zu bekommen. Wie gehst du da am besten vor?
Absolut. Es ist total krass, weil auch da wieder vielleicht gibt es manche Mädels, die Glück haben oder auch manche Männer, die Glück haben, die einfach eine unglaublich tolle Agentur haben, die zufälligerweise wirklich genau die richtige Größe haben und genau das Gesicht, was die Kampagnen gerade haben wollen. Dann hast du Glück und dann wird es relativ leicht für dich. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin tendenziell viel zu klein, dass viele Agenturen mich überhaupt annehmen würden. Deswegen muss ich zum Beispiel auch immer die Extrameile laufen. Das war mir aber von Anfang an noch bewusst und da habe ich auch von Anfang an gesagt, okay, ich bin nur 1,70 groß, dann muss ich einfach immer mehr arbeiten als viele andere, die zum Beispiel 1,75 groß sind. Das ist okay. Schlussendlich, was ich einfach gemerkt habe, und das zählt für alle, also für jedes Geschäft, und das kannst du garantiert auch bestätigen, wenn du viel tust, bekommst du viel raus.
Ja.
Ganz einfacher Grundsatz. Ja. Also, wenn du dich viel bewirbst, wenn du viel mit, also dich connectest, networkst mit Leuten, viel mit Agenturen schreibst und so weiter und so fort, vielleicht auch ein Management für dich findest, dann bekommst du viele Jobangebote. Ob du die dann annimmst oder nicht, ist ja dann auch wieder die andere Sache, kannst du ja aussuchen, aber dann hast du zumindest gute Angebote. Wenn du wenig machst, bekommst du sehr wenig. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
Kommt man mit einem Titel generell und tendenziell mehr Modelaufträge, als wenn man quasi nicht ganz in diese absoluten Maße hineinpasst, wie du zum Beispiel ein paar Zentimeterchen zu klein, 1,70 finde ich schon echt riesig groß, aber es gibt ja überall Regulationen und ist das dann einfach eine schwierige Sache, dich noch mehr zu vermarkten oder?
Ich glaube, da spalten sich tatsächlich die Meinungen. Also es gibt manche Kunden, habe ich schon gehört, ich habe es jetzt bisher selber noch nie erfahren, aber es gibt tatsächlich scheinbar manche Kunden, die sagen, nee, so eine Miss wollen wir nicht. Das ist überhaupt nicht das, was wir möchten. Vielleicht auch tatsächlich, weil halt gerade in Deutschland oft auch die Menschen nicht wissen, was es eigentlich wirklich ist. Ne? Die Menschen denken dann oft, ja, so eine Miss, die läuft dann irgendwie die ganze Zeit im Bikini rum und keine Ahnung, ist irgendwie bei, keine Ahnung, Motor, Sportveranstaltungen, was auch immer mit dabei, keine Ahnung. Aber zum Beispiel ganz, ganz viele sagen auch, naja, das ist ja umso besser. Dann haben wir eine Markenbotschafterin, die einen Titel hat, egal ob es nur ein Städtetitel ist oder ob es ein Bundeslandtitel ist oder sogar tatsächlich der Landes-, also beziehungsweise der Miss Deutschland oder Miss Germany-Titel, wo dann für viele natürlich auch sehr attraktiv ist.
Super. Ja? Also super interessant auch, die extra Meile zu gehen, das kann ich absolut gut bestätigen, ist besonders wichtig, wenn man sich selbst als Persönlichkeit vermarktet, denke ich, als wenn man zusätzlich noch mit einem Produkt überzeugen kann. Man muss einfach immer beim ersten Eindruck und auf Anhieb überzeugen können und sich gut vermarkten. Und dafür ist natürlich dann so ein Netzwerk exorbitant wichtig. Wo bekommt man so ein Netzwerk her? Also du hast von Network Marketing gesprochen. Sicherlich hast du dort auch einige Anknüpfungspunkte. Aber ich stelle mir das recht schwierig vor, daraus jetzt Modelaufträge zu generieren, oder?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, und da bin ich so von Herzen dankbar, und das werde ich auch mein ganzes Leben lang sein, ich habe durchs Network Marketing, ich wurde komplett ins kalte Wasser reingeschmissen. Am Anfang habe ich verbal so viele Ohrfeigen bekommen, also wo ich dann auch final überzeugt war, ne? Das hat bei mir sehr lange gedauert, aber als ich dann überzeugt war, dass das ganze Network Marketing-Konzept funktioniert, habe ich sehr viele Ohrfeigen bekommen. Aber tatsächlich, dadurch lernt man so, so unglaublich viel und du lernst einfach die Basics. Also ich persönlich glaube auch, dass auch jeder Unternehmer, der noch nie irgendwas mit Network Marketing wirklich zu tun hatte, beziehungsweise darin eine Ausbildung einfach bekommen hat, glaube ich, dass es unglaublich sinnvoll ist, weil es einfach gewisse Tools sind, gewisse Fertigkeiten, die du lernen kannst, die du auf dein eigenes Business oder dein eigentliches Business auch total gut anwenden kannst. Mhm. Das sind die Kleinigkeiten, wie ein paar Sachen vielleicht, die du sagst oder wie gibst du dich, wie wirkst du denn eigentlich auch auf den anderen? Das sind lauter so Dinge, wo du dich im Network Marketing zum Beispiel damit beschäftigen darfst. Und wenn du das natürlich hast, dann kannst du das auch auf alles andere anwenden.
Das bedeutet eigentlich, Network Marketing ist ein Bootcamp für deine Persönlichkeitsentwicklung, oder?
Tatsächlich, absolut. Aber ein hammerhartes Bootcamp. Aber,
schau, wenn du vom Network Marketing sprichst, ist es ja auch irgendwie so, wenn das bedeutet ja, du arbeitest mit verschiedenen Menschen zusammen, die gegenseitig voneinander partizipieren. Das ist ja Network, ist das richtig?
Network Marketing ist tatsächlich, wenn man es ganz einfach beschreibt, also Marketing ist das Bewegen von Produkten von einer Firma zu einem Kunden oder zu einem Kunden einfach, ne? Egal, ob es jetzt B2B oder B2C ist. Und dann hast du natürlich noch das Network und das Network bezeichnet einfach das soziale Umfeld von der Person oder auch die Netzwerke, die man mit den anderen Leuten knüpft. Ne? Und das in Kombination ist dein Network Marketing.
Genau. Das bedeutet ja, wenn du im Network Marketing so unterwegs bist, dass man sich sowas, das habe ich jetzt schon mal aufgenommen hier und da, sowas wie ein Team aufbaut. Ist das richtig? Und das hat ja genau oder ähnliche Verantwortungen, als wenn man ein Team, ein lokales, ein Offline-Geschäft irgendwie mit verschiedenen Kompetenzen der verschiedenen Menschen antreibt und nach vorne bringt, ausbildet, fest auch in seiner Persönlichkeit und in den Skills. Und das ist ja natürlich dann schon auch ein ganz großer Aspekt, bei dem man lernt, eben auch die Vermarktungstechnik, Führungstechnik, die du dann auch beim Modeln wieder hast, einsetzen kannst auch, oder?
Absolut. Ich glaube, tatsächlich mit Führungstechnik komme ich jetzt im Modeln wahrscheinlich nicht ganz so weit. Also das hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel miteinander zu tun. In anderen Bereichen definitiv. aber Vermarktungstechnik kann ich dir absolut zustimmen, ja. Total.
Aber ich glaube, dass es doch auch ein bisschen Führungskompetenz bedarf, die richtigen Verhandlungsgeschicke bei deinem Auftrag.
Was meinst du? Ja, absolut. Absolut. Ja, das definitiv.
Ja. Also ich habe ja auch schon mal, ich sage immer, wer fragt, der führt. Das ist immer so eine super Sache.
Und Wohlbar.
Deswegen ist es auch in meinen Mitarbeitergesprächen meistens so, dass ich Fragen stelle. Und dann hat man einfach eine ganz andere Qualität des Gespräches.
Total. Es ist auch so lustig, weil zum Beispiel, also jetzt bei Interviews oder so, ist es ja klar, dass ich einfach die Fragen beantworte, aber im Privaten es ist total witzig, weil ich es einfach überhaupt nicht gewohnt werde, Sachen zu fragen, weil durch meinen Job frage ich immer die ganzen Sachen und wenn ich dann die ganze Zeit gefragt werde, denke ich mir so, was ist gerade los? Das ist ganz komisch.
Ja, dann frag doch einfach zurück. Das ist doch auch eine gute Sache, oder?
Ja, genau. Irgendwann kann man es dann auch umdrehen.
Ja, unbedingt. Das mache ich ganz gerne auch. Ich habe auch schon mal gehört, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Auch
das ja, ist absolut.
So witzig und manchmal bin ich dann einfach auch voller Fragen und stelle die zurück und werfe das wie in jeden kleinen Ball in die Gegenrichtung, um dort am Zug zu sein und die Strategie ein bisschen zu wechseln. Also ich finde es total interessant, wie sich das miteinander ergänzt und auch total verknüpft. Einen Aspekt hast du jetzt eben noch gesagt. Du hast gesagt, dass du tanzt und dass das an einer bestimmten Stelle nicht mehr gut ging. Und was hast du dann ganz genau gemacht? Und was spielt heute Tanzen und der Sport für dich eine Rolle?
Ja, also absolut. Wie gesagt, bei mir war es so, ich habe mit 3 Jahren angefangen zu tanzen, damals eben noch Ballett und habe dann irgendwann in der Schulzeit, ich glaube in der 7. Klasse oder so, habe ich dann angefangen mit Standard und Latein, so einen Schulkurs. Und das war dann wirklich, habe ich gemerkt, meine absolute Leidenschaft. Das war meine absolute Passion, was mich unglaublich glücklich gemacht hat. Und dann habe ich mit 15 angefangen, auch direkt zu unterrichten. Da habe ich dann so meine ersten Kurse einfach gehabt und so weiter und so fort. Irgendwann habe ich dann angefangen, Privatstunden zu unterrichten, was ich bis heute immer noch mache. Und das Problem war aber, es gibt ja einerseits dieses Unterrichten, wo einfach das Problem war, was ich vorher schon gemeint hatte, dass dieses Investment für eine eigene Tanzschule unglaublich hoch war. Für mich damals mit 18 einfach nicht stemmbar irgendwie so, wenn man keinen Unternehmerhintergrund hat jetzt direkt. Und dann auf der anderen Seite war aber halt meine Gesundheit. Und bei mir war es so, dass ich hatte Asthma, ich hatte einfach Hautprobleme, dass ich unglaublich Reizungen die ganze Zeit hatte. Und vor allem, was halt mit dem Tanzen noch zusammenhing, dann auch, dass meine Gelenke ziemlich schlapp gemacht haben, vor allem meine Knie. Und da war ich dann auch bei Ärzten, die dann gesagt haben, naja, sie müssen aufhören zu tanzen, sonst können sie mit 30 oder 40 gar nicht mehr laufen. Und solche Dinge. Und auch mit dem Asthma. Ja, die, wo Asthmatiker sind, die kennen das, einfach ein Asthma-Spray rein oder Cortison oder was auch immer. Aber das ist ja auch kein langfristiger Zustand. Und wie gesagt, durch das Network-Marketing und die Produkte, die übrigens in, ich sage jetzt mal 90%, es gibt immer Ausnahmen, aber 90% der Firmen unglaublich, unglaublich gut sind, hat sich das dann bei mir so verwandelt, dass ich damit keine Probleme mehr hatte. Beziehungsweise super, super, super gering. Also ich habe jetzt vielleicht noch, um es realistisch zu sehen, ich habe vielleicht einmal alle 2, 2,5 Jahre habe ich irgendwie Asthma für eine Woche. Das war's. Und früher war das halt irgendwie wöchentlich. Also es ist schon eine unglaubliche Erleichterung.
Genau. Das muss ein unglaublicher Schock gewesen sein, als du diese Nachricht damals bekommen hast und einfach dein Leben mal komplett 180 Grad in die andere Richtung gelenkt wird. Und
ja,
da kann ich mir vorstellen, ist es echt ganz wichtig, wie man so tickt und wie man sich da wieder rauszieht und motiviert. Ich meine, das ist sicherlich nicht einfach. Wie hast du das geschafft? War das alleine dann dein Weg? Bist du schon immer so ein Sonnenschein- und Strahlmännchen wie jetzt? Oder was machst du da, um dich so aus eventuell einem Loch rauszuholen, dich zu motivieren? Und hast du auch Vorbilder, an denen du dich da auch orientierst?
Oh Gott, das waren jetzt super viele Fragen.
Entschuldigung. Oh, ich bin immer so. Mir sagen die Leute manchmal, ich frage den Leuten ein Loch im Bauch. Aber du siehst ja, wer fragt, der führt.
Absolut, absolut. Okay, wo soll ich anfangen? Eine Frage am Anfang.
Du hast diese Nachricht bekommen und warst völlig devastiert und zerstört.
Genau.
Wie hast du dich daraus gebracht?
Also wichtig vielleicht noch, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, ist, dass ich parallel zu dieser Wundertüte an Krankheiten, die ich mir da ausgesucht hatte, kam dann auch irgendwann noch die Depression und irgendwie eine Art von Burnout auch noch mit dazu. Spätestens, also der Burnout kam dann da, wo ich die in der Abi-Zeit war. Mhm. Wo ich tatsächlich einfach auch nicht mehr zur Schule gehen konnte, deswegen habe ich mein Abi auch fast vermasselt. Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wie gesagt, zu der Zeit kam dann das Network, eine Parallelerscheinung davon noch war. Dadurch, dass man ja so viele gute Stoffe zuführt, wenn man Nahrungsergänzungen zum Beispiel nimmt, die hochwertig sind, war mein Körper dann natürlich wieder aufgefüllt mit Ressourcen. Und wenn, meiner Meinung nach, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber meiner Meinung nach, wenn dein Körper voll ist an Ressourcen und du alles doch hast, was du brauchst, wie kann dein Körper dann krank sein? Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die müssen wir uns mal überlegen. Alle müssten sich die meiner Meinung nach mal überlegen. Wenn dein Körper doch alles hat, was er braucht, wieso sollte er nicht funktionieren? Er ist ja dafür da, um zu funktionieren. Mhm. Und genau, das hat sich dann eben auch bei mir verändert. Und schlussendlich glaube ich, dass auch, wenn du viele Stoffe hast, bist du auch glücklich. Weil was hast du denn für einen Grund, nicht glücklich zu sein? Klar, du hast mal Stress oder sowas, okay. Aber das ist doch auch was Schönes. Nicht die ganze Zeit irgendwie 24/7 auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu schauen, sondern auch immer deine Ziele zu erreichen und auch immer mal dich wieder in gewisse positive Stresssituationen zu bringen. Also ein absolutes Rundumpaket.
Mhm. Genau. Also hat dir quasi auch deine Auffüllung deiner Ressourcen, das Verbessern deines Gesundheitszustandes wieder Motivation verschafft? Oder waren das tatsächlich die Menschen, mit denen du dich umgeben hast?
Ich glaube, das Erste definitiv. Definitiv. Mhm. Aber natürlich ist es auch so, du solltest, das sage ich auch zum Beispiel immer, du solltest niemals die schlauste Person im Raum sein. Du solltest immer Personen suchen, die irgendwie besser sind als du. Und dann möchtest du doch da auch mithalten können. Du möchtest doch da auch hinkommen. Du möchtest doch gewisse Ziele erfüllen. Das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt ein neues Auto ist, ob das eine Familie ist, ob das dein Traumurlaub ist oder was auch immer das ist. Oder ob es einfach nur ist, mit deinen Freunden einmal im Monat essen zu gehen. So. Das ist völlig egal. Jeder hat ja seine eigenen Ziele. Aber ich glaube, dass gerade im Network und mit den Leuten, mit denen du dich da umgibst, die bringen dich dazu, dass du mehr über deine Ziele nachdenkst und mehr über das, was du wirklich von Herzen im Leben noch erreichen möchtest. Und das wiederum macht dich glücklich, wenn du weißt, wofür du arbeiten willst, weil dann hat dein Leben plötzlich auch wieder einen Sinn.
Oh, das ist eine sehr tolle Sichtweise, Mona. Finde ich richtig motivierend auch. Ich denke, dass die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und in deinem Netzwerk sind, überhaupt auch total, ja, motiviert werden von dir oder sind überhaupt.
Das hoffe ich doch, das hoffe ich.
Da kann man sich ja kaum entziehen, diesem schönen Lächeln. Da muss ich jetzt mal wirklich ein Kompliment machen. Und die Einstellung ist natürlich eine ganz wichtige Sache, um auch wieder neue Ziele ins Auge zu fassen und dich aus so einem Kreis rauszuholen, ist fantastisch. Hast du denn da konkrete Menschen, mit denen du dich motivierst? Menschen, die vielleicht auch in deinem Umfeld sind oder gar nicht, aber ich bilde mich ja auch immer ein bisschen weiter. Es gibt ja auch so Konsumgüter im Internet von Menschen, deren Gedankentransfer dort preisgegeben wird. Hast du da einen bestimmten Menschen, dem du besonders den Inhalt quasi aus den Fingern saugst?
Ich muss ehrlich gestehen, das kommt natürlich immer irgendwie auf die Situation drauf an. Man hat ja immer, oder ich persönlich habe ja immer verschiedene Ziele auch. Wenn ich das eine erreicht habe, dann springe ich zum nächsten oder arbeite auch mal an zwei, drei verschiedenen irgendwie parallel. Und von dem her gibt es natürlich für verschiedene Ziele verschiedene Leute. So die besten Speaker und Coaches, wenn ich da irgendwie eine Empfehlung geben darf für mich persönlich. Mein Leben hat definitiv verändert, als allererstes Christian Bischoff. Mhm. Und zwar war ich da auf einem Seminar, was mir von meiner Upline damals auch sogar gesponsert wurde, wo ich sehr dankbar drüber bin. Und das hat mich einfach dazu gebracht, was will ich im Leben eigentlich wirklich? Also wo soll es eigentlich hingehen? Weil zuvor war das wie so ein Meer, wie so ein Ozean und ich bin so wie so ein Boot einfach da getrieben und hatte aber keine Richtung. Ich wusste nicht, in welches Land soll es gehen. Mhm. Und das war so das Erste. Was ich definitiv auch weiterempfehlen kann, ist Bodo Schäfer. Für alle Leute, die es irgendwie noch nicht gelesen haben, Ein Hund namens Money. Ein unglaublich gutes Buch. Es wird, ganz ehrlich, schenk es jedem Kind. Ja. Lies es jedem Kind als Nachtlektüre vor und alles gut. Und was ich natürlich auch gut finde, Dirk Kräuter für alle, die direkt in den Vertrieb reingehen wollen oder sich einfach wirklich vertrieblich noch mal ein bisschen weiterbilden wollen, was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Und vielleicht noch als letztes für alle Networker, wo wir zum Beispiel auch extrem damit arbeiten, wäre dann Eric Worre, der Networking-Papst, wie ich ihn nenne, lass es mich mal so sagen. Genau, also das wäre dann auch noch so GoPro, das Buch, was ich empfehlen würde.
Ah, okay. Genau. Super. Also vier starke, absolut starke Persönlichkeiten. Drei davon kenne ich auch schon persönlich. Ist wirklich eine tolle Sache. Und ein Hund namens Manny ist auch die Pflichtlektüre für meine Kinder gewesen.
Ja.
Ich gebe das sogar jedem Azubi, der bei mir hier anfängt, kriegen die das zum Ausbildungsstart und müssen mir dieses Buch in einem Kurzreferat wiedergeben. Weil ich finde das so wichtig. Also im Berichtsheft, die müssen ja dann so ein Berichtsheft öffnen und die müssen mir dieses Buch wiedergeben. Finden das manchmal nicht gut, ein Kinderbuch zu lesen oder tun das auch so als Scherz ab, aber danach sind das einige Veränderungen spürbar, wie sie auch mit einem schmalen Taler in der Ausbildung einfach gut zurechtkommen können und ihr Kopf trotzdem immer in die richtige Richtung läuft. Und
absolut. Ich
finde, dass das in der heutigen Zeit einfach völlig verloren geht, diese der Umgang mit Geld, der richtige Umgang mit Geld. Also ich sehe das selbst an meiner Tochter, die, bevor die dieses Buch gelesen hat, hat die gedacht, dass Geld quasi mit, als sie es gelesen hat, war sie ungefähr 8 und da hat sie gedacht, das Geld wächst irgendwie auf den Bäumen unendlich nach und das war dann dieses Buch eine sehr gute Entscheidung für uns. Ja, das konnte
ich dann
vom Blickwinkel eröffnen.
Aber zu deiner Frage vielleicht noch, weißt du, das sind ja jetzt meine persönlichen Vorbilder, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass jeder sich seine eigenen Vorbilder suchen sollte und es sollten immer Menschen sein, nicht unbedingt die Menschen, deren Leben du führen möchtest, weil du willst ja keine Kopie des Menschen sein, aber dieser Mensch, der dein Vorbild wird, der sollte irgendwas haben, wo du sagst, wow, das inspiriert mich, das ist eine tolle Einstellung, das möchte ich. In diesem einen Teilgebiet möchte ich so auch sein.
Ja, ne? Ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz. Auch vor allen Dingen denke ich auch nicht, dass man immer nur diesen einen Nacheifern hat. Das hat ja schon so etwas Terrorisierendes, dass man jemanden auf so ein Podest hebt, dass man gar nicht mehr wirklich objektiv das alles in sein Tun umsetzen kann. Ich finde, dass es schon wichtig ist, dass zum Beispiel Bodo Schäfer für das Thema Geld und Entwicklung mit Geld einfach der absolute Mentor ist auf diesem Bereich, genauso wie Dirk Kräuter, wenn es um das
Verkauf
geht. Ne? Mhm. Und Mindset Bischof ist da natürlich unschlagbar. Ne? Also das ist ein guter Ansatz. Was hast du denn? Wir haben Jahresanfang, ein Ziel für 2020 oder welche Ziele verfolgst du denn?
Angela, du willst es gar nicht wissen. Ohne Witz. das muss ich vielleicht kurz erzählen. Normalerweise, ich fange am Anfang an. Ich habe mir das erste Mal eine Zielcollage gemacht, es war 2016. Das war so, da bin ich ins Network reingekommen. Und ich habe es halt gemacht, was mir meine Ableihen, also die Leute, die mich eingeschrieben haben, die haben mir das gesagt, mach das. Und ich bin so jemand, wenn ich werden will wie jemand von meinen Zielen, dann mache ich das, was mir die Leute sagen. So. Also habe ich die Zielcollage gemacht, habe mir die Sachen draufgeklebt, habe die ein bisschen beschriftet. Und dann kam irgendwann in der Mitte des Jahres, Mitte des Jahres, war es dann so, dass ich mir gedacht habe, hey, Miss Germany zu werden, wäre schon richtig nice. Ich hatte davor keine Ahnung von dem ganzen Miss Welt-Thema, ich war da null drin. So, auf jeden Fall, ich habe ein Telefonat am Abend, schreibe mir nur mit dem Stift, ganz entspannt schreibe ich mir drauf, Miss Germany. Und es glaubt mir immer niemand, aber 2 Monate später stand ich als Miss Germany auf den Philippinen bei Miss Asia Pacific International und habe unser Land vertreten. Also so schnell kann es gehen, wenn man es visualisiert. Das ist unglaublich gut.
Das sage ich auch meinen Schülern immer. Da habe ich einen ganz guten Tool, das zu visualisieren. In meinen Schulungen müssen sich die Schüler immer einen Brief schicken, also an sich selber schreiben, wie sie denn gerne in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr, es kommt immer auf das Gebiet drauf an, sein wollen, was sie erreichen wollen mit dem, was sie heute gelernt haben. Und dann sammle ich die Briefe ein und schicke das denen nach einem halben oder Vierteljahr, je nachdem, was sie für eine
Zeit
gearbeitet haben. Es ist unglaublich wichtig zu visualisieren. Ich glaube, das ist wirklich auch the key, weil das vergisst man. Man vergisst einfach Dinge auch so schnell und denkt sich am Ende des Jahres, ich wollte eigentlich das Silvester woanders feiern und es ist lange zu spät, irgendein Ticket zu kaufen für irgendetwas oder geschweige denn einen Flug zu buchen und so weiter und so fort.
Absolut. Und
das ist absolut wichtig, finde ich auch.
Also von dem her, dieses Jahr ist es tatsächlich so, ich habe so eine kleine Zielcollage, wo ich würde mal, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ich schätze mal, da kleben 15 Bilder oder sowas drauf, die für jeweils Teilbereiche stehen. Aber ich habe mir dieses Jahr wirklich, also beziehungsweise Ende 2019, habe ich mir echt mal so zweieinhalb Stunden Zeit genommen, habe mir Meditationsmusik angemacht und habe mir überlegt, okay, was müsste ich 2020 alles erreichen, dass ich sagen würde, wow, das war das Jahr, es ist alles unglaublich positiv, besser kann es, es kann nicht besser werden für mich. Also das ist alles, was ich mir von diesem Jahr irgendwie in irgendeiner Form erwarte. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann mache ich doch da jetzt einfach ein Zielbuch draus. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Ziele das jetzt sind. Ich glaube, es sind 70 oder 80 Ziele, was total bescheuert ist, tatsächlich. Aber ich habe mir gedacht, weil man es nicht, 70 oder 80 Ziele ist tatsächlich, es ist nicht realistisch. Also ich finde, Ziele müssen immer realistisch sein, aber ich finde tatsächlich, wenn man nur 70 oder 80 oder 90% davon schafft, ist es doch tausendmal besser, als wie wenn man nur 5 Ziele hat. Und weißt du, was ich meine?
Ja, du hast einfach total recht, weil das ist ja einfach, wenn man nicht groß denkt, dann kann man auch nur klein gewinnen. Und wenn du schon dir so viele Ziele aussuchst und nur die Hälfte oder weiß ich nicht, 60% davon wahr werden, hast du sicherlich mehr, als wenn du dir nur 5 Ziele ausgesucht hast und
absolut
manifestiert hast. Ja. Ich sage immer, the sky is not the fucking limit.
Ja, absolut, stimmt. Sehe ich genauso.
Ja. Ja, super. Willst du zwei Ziele mit uns teilen, was dir ganz wichtig ist? Oder sind die zu diskret? Ich habe ja bei LinkedIn, schreibe ich meine Menschen an, die sich jetzt kürzlich mit mir vernetzt haben. Und denen erkläre ich das. Das ist nett, das muss ich kurz erzählen.
Ja, gerne.
Und zwar schreibe ich, das ist natürlich immer der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen ich mich umgebe, mich ausmacht. Und dann sind das natürlich auch immer die Geschäftsführer von XY. Und ich frage, was die größte Herausforderung bei den Menschen war und was der Tipp an mich ist, eben auf meinem Weg zum Erfolg und welche Ziele man hat. Und da hat mir ein Mensch zurückgeschrieben, dessen Name ich natürlich nicht sage, aber es ist nicht ein Unbekannter. Jedenfalls hat er gesagt, meine Ziele, also seine Ziele, gehen mich gar nichts an. Er kennt sie und das wäre ausreichend. Tschüss.
Oh wow, okay.
Der Mensch konnte wirklich netzwerken.
Tolles Gespräch, vielen Dank.
Ja.
Also ich muss vielleicht dazu, bevor ich meine zwei von meinen Zielen vielleicht noch euch verrate, ich muss ehrlich gestehen, bei mir ist es auch so, ich verrate meine Ziele meistens nicht im Vornherein.
Dann behalte ich.
Nee, tatsächlich, ich sag dir auch warum. Es gibt manche Menschen, für die ist es sehr, sehr gut, die Ziele zu teilen, weil das für die so ein gewisser Ansporn ist. Mhm. Für mich ist es so, vielleicht ist es auch einfach irgendwie ein falsches Mindset, was ich da habe, oder eine falsche, falscher Glaubenssatz, dass wenn ich gewisse Ziele teile, die für andere Leute zu groß sind, wo sich die Leute denken, wie soll das bitte funktionieren, dann gibt es so viele Zweifler und dann, okay, jetzt wird's wieder spirituell, aber da kann man sich auch so ein bisschen weiterentwickeln, beziehungsweise weiterbilden. Ist das Kollektiv so, das kollektive Bewusstsein so negativ, dass es meine Ziele und die Dynamik, die dahinter steht, tendenziell runterziehen würde. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, wem ich davon meine Ziele erzähle. Aber eins kann ich tatsächlich erzählen, weil vielleicht habt ihr da ja irgendwas, also so die Leute, die da zuhören, können mir auch gerne irgendwie schreiben. Ein Ziel von mir ist es, Zwei Ziele. Ein Ziel ist es von mir, 100 Obdachlosen dieses Jahr zu helfen, mit Essen, mit Trinken, mit Klamotten, so dass nicht um nichts Großartiges, aber so ein bisschen einfach weiterzuhelfen. 100 verschiedenen Obdachlosen. Also falls ihr da irgendwas wisst, wie man das machen kann, sehr, sehr, sehr gerne. Und ein zweites Ziel von mir, das geht in die gleiche Richtung, aber deswegen erzähle ich das auch gerne, ist wirklich 10 Menschen dieses Jahr massiv weiterzuhelfen, ihr Leben zu verbessern. Egal in welchem Bereich, dass die schlussendlich von sich aus gerne irgendwie Kontakte herstellen oder so, aber dass die final von sich aus 10 Schritte weitergehen im Leben. So, ne?
Wow. Genau. Also ich kann das erstmal gut verstehen, dass du deine Ziele nicht so offensiv teilst. Aber es gibt ja da auch verschiedene Menschen. Ich bin zum Beispiel so ein absoluter Gegenteilsortierer. Ich muss alles immer teilen, weil ich mir genau dann die Reflexion von dem Gegenüber hole. Und wenn der dann sagt, schaffst du nie, dann ist das extra was für mich. Da bin ich wirklich so gestrickt. Aber ich kann das auch gut verstehen. Über manche Deals, an denen ich sehr hänge, geschäftlich, spreche ich auch erst, wenn ich sie wirklich in der Tasche habe. Das hat ein bisschen was für mich mit der Energie des Karmas zu tun.
Absolut,
aber, ja. Aber das mit den Obdachlosen, das finde ich wirklich eine sehr tolle Sache. Und möchtest du das grundsätzlich in einer längeren Zeit machen oder an einer Occasion? Und wie hast du das?
Nee, tatsächlich, also gerne irgendwie über eine längere Zeit. Klar, wenn es jetzt irgendwie ein Event oder sowas wäre, wo man einfach 20, 30 Leute einfach direkt schon hat oder Obdachlosen jetzt helfen könnte irgendwie, dann wäre das natürlich auch cool. Aber grundsätzlich wäre einfach so das Ziel 100. Also und wie gesagt, das...
Bei sowas bin ich ja total kreativ. Und es fängt jetzt bei mir schon an, Frühling im Kopf zu werden. Da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber.
Sehr gerne.
Wenn du das eben mit jemandem teilen möchtest, das voraus.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, grundsätzlich, ich hatte mir auch überlegt, also wenn die Zuhörer oder Zuschauer möchten, natürlich auch gerne irgendwie per Instagram mir einfach folgen. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Ziele dieses Jahr und ich hatte mir überlegt, für jedes Ziel, was ich erreiche, was natürlich jetzt einfach nur ein paar Wochen auch dauern wird, bis die ersten so kommen, weil man braucht ja immer Vorarbeit, werde ich das dann auch immer teilen. Also ich möchte dann wirklich immer meinen Fortschritt auch tatsächlich öffentlich teilen.
Wow, super. Also auf jeden Fall, Rona, werden wir unter dem Podcast und dem YouTube hier einfach nochmal alles verlinken, was zu deinen Kanälen führt. Und so, dass die Menschen mit dir gemeinsam die Gelegenheit haben, Kontakt aufzunehmen und in Kontakt zu treten. Und natürlich kann es ja Ziele aussagen, aber ich bin selber auch schon ganz gespannt, was dann als Ziele zum Vorschein kommen.
Ja. Absolut, ich bin auch gespannt. Vor allem in der Reihenfolge.
Ja, sehr schön. Also, das war der heutige Podcast, Mona. Mich hat es sehr gefreut, dich hier zu haben und mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich freue mich auch, wenn wir uns hoffentlich bald schon mal persönlich nochmal sehen. Wir haben das ja schon das ein oder andere Mal geschafft bei den Events. Du hast mich auch einmal auf der Messe in München besucht. Vielleicht kann das wieder gelingen. Ja, also bleiben wir ja sowieso auch in Kontakt. Und bis dahin sage ich einen großen Dank und im Namen
der Angela
einen schönen Tag und echt viel Power beim Erfüllen deiner Ziele.
Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir natürlich auch und allen Zuhörern oder Zuschauern, die wir sonst noch haben.
Gut. Au revoir. Bis dann. Ja, das war der Podcast Set Up Your Life. Und für ein stylisches Podcast-Leben könnt ihr mir hier auch nochmal ein paar Anregungen geben, wen ihr denn gerne mal im Podcast sehen möchtet. Mona ist nur eine der Celebrities, die wir hier haben oder hatten, und ich bin ganz gespannt auf eure Vorlieben. Bis dahin, eure Angela.
Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.